Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Heute die Episode 98 und an meiner Seite...
Tanina heiße ich. Und wenn du der Peter bist, haben wir alles richtig gemacht.
Wunderbar. Ihr wisst, wer am Mikrofon sitzt.
Ihr wisst aber noch nicht, wer uns eine Hörermail geschrieben hat. Es ist...
Trommelwirbel. Silvi.
Silvi schreibt, hi ihr, ich möchte kurz was zu eurem Fall mit dem Sturz auf dem Parkplatz sagen. Das war die Jenny in unserem Fall. Ich bin bei uns betrieblicher Ersthelfer und wenn ich sowas höre, kriege ich die Krise. Das war ein Wegeunfall und hätte ins Verbandbuch eingetragen werden müssen. Auch wenn es in dem Moment wie Pillepalle erscheint, ist das bei späteren Problemen ein wichtiger Nachweis für die Berufsgenossenschaft. Wenn es um die eigene Gesundheit geht, gibt es kein peinlich. Und über die BG wären auch Spätfolgen abgesichert. Ja, die Jenny war auf dem Weg zum Arbeitsplatz, auf dem Parkplatz gestürzt. Ihr war das peinlich, aber sie hat sich wieder aufgerappelt. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass dieser Sturz wohl doch etwas gravierender war. Bei Unfällen, die in die Zuständigkeit der BG fallen, sollte man sich zumindest sicherheitshalber beim D-Arzt vorstellen. Und der Hausarzt ist oft nicht auch gleichzeitig ein D-Arzt. Man hat hier auch quasi einen Privatpatientenstatus und keine langen Wartezeiten. Zudem muss weder für Medikamente, Krankengymnastik noch für Krankenhauszuzahlungen geleistet werden. Und man bekommt budgetunabhängig Krankengymnastik oder andere Therapien. Vielleicht könnt ihr euren Hörern nochmal den Hinweis geben, dass zwischen Verlassen des Hauses und Arbeitsplatz immer die gesetzliche Unfallversicherung greift, sofern man keine Umwege fährt und es unbedingt an den Ersthelfer gemeldet werden soll. Und eben zu dokumentieren ist. Das kann im Nachgang so wichtig werden. Ich höre den Begriff D-Arzt tatsächlich zum ersten Mal.
Na, ich glaube, den haben wir schon mal angesprochen. Ist eigentlich die verkürzte Form für Durchgangsarzt. Der D-Arzt kann sowohl öffentlich-rechtlich als auch privatärztlich handeln. Ganz wichtiger Unterschied. Damit stellt sich die Frage, in welcher Rolle der D-Arzt auftritt, wenn er Behandlungsmaßnahmen an einem Patienten eines Arbeitsunfalls vornimmt. Diese Beurteilung ist von erheblicher Bedeutung, da sich hiernach entscheidet, wer richtiger Anspruchsgegner in einem Klageverfahren ist. Die Erstversorgung des Verletzten gehört nämlich zu der öffentlich-rechtlichen Aufgabe des D-Arztes. Und kommt es bei den vorbereitenden Maßnahmen oder der Erstversorgung zu Behandlungsfehlern, haftet dann in diesen Fällen die Berufsgenossenschaft.
Die BG, genau.
Genau, abgekürzt BG. Wenn der D-Arzt dann, nachdem er eine Entscheidung über das Ob und Wie der Heilbehandlung getroffen hat, im Rahmen der allgemeinen oder besonderen Heilbehandlung die Weiterbehandlung des Patienten übernimmt und ihm dann dabei einen Behandlungsfehler unterläuft, dann haftet er nach allgemeinen Grundsätzen zivilrechtlich. Und da muss man immer wirklich genau hinschauen. Und hier werden von Anwälten viele Fehler gemacht. Und mitunter wird da der Falsche verklagt und man erlebt eine böse Überraschung.
Also ich kenne das hier bei uns in der Stadt im Krankenhaus auch. Da mein Freund hatte damals einen Arbeitsunfall, er hat sich irgendwie geschnitten, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und wir sind beim Krankenhaus in die Notaufnahme gelatscht. Und da hieß es dann irgendwann, ja, wo ist das denn überhaupt passiert? Ja, am Arbeitsplatz. Oh, dann müssen wir da vorne eine Tür weiter. Arbeitsunfälle, das ist dann
zum D-Arzt, genau.
Absolut getrennt.
Aber sie hat das gut beschrieben, weil du hast ja als gesetzlich versicherter Patient, kriegst du 6-mal Krankengymnastik, das war's.
Ja.
Wenn du jetzt aber einen Arbeitsunfall hast, kriegst du mit das Budget des Hauses, ist ja budgetiert. Die dürfen ja nur so und so viel verschreiben im Jahr. Und darum sind die ja immer sehr sparsam. Und das ist bei Arbeitsunfällen nicht der Fall.
Und da wird ja manchmal auch ein bisschen Schindluder betrieben. Da höre ich so sich Gesetze wie, mach mal lieber einen Arbeitsunfall draus. Das unterstützen wir natürlich nicht.
Nein, also man muss schon bei der Wahrheit bleiben. Aber dann, wenn es tatsächlich ein Arbeitsunfall ist, dann auch entsprechend die richtigen Schritte einleiten.
Silvi, wir danken dir auf jeden Fall für deine Mail und für deinen Hinweis.
Werbung.
So, bevor es jetzt hier wirklich weitergeht bei Tatort Krankenhaus, kurz ein Tipp von Peter und mir für alle, die diesen Sommer verreisen. Und das sind bestimmt ganz, ganz viele von euch. Und ich kenne das selber auch. Da landet man kaum im Urlaub und schon kommt die SMS vom Mobilfunkanbieter aufs Handy. Und plötzlich hat man schon Angst vor der nächsten Handyrechnung. Roaming, ja, ist so ein Thema, über das man meistens erst nachdenkt, wenn es zu spät ist. Und nach dem Urlaub gibt's dann die fette Rechnung. Ist mir auch schon mal passiert, weil ich am Strand mal eben noch meine Mails und die Nachrichten von zu Hause checken wollte. Ja, und genau dafür gibt es Saily. Saily ist eine eSIM. Das heißt, ihr könnt euch schon vor der Reise ein Datenpaket für euer Urlaubsland holen, direkt übers Handy. Ihr braucht keine Plastikkarte, ihr müsst da nichts wechseln. Einfach installieren und nach der Landung seid ihr schon online. Und je nach Gerät könnt ihr eure normale SIM sogar weiter nutzen und über Saily die mobilen Daten laufen lassen. Das ist ja was, was man normalerweise direkt schon ausschaltet am Handy. Also gerade wenn ihr im Urlaub Google Maps braucht oder ein tolles Restaurant sucht oder schnell noch eben Fotos nach Hause schicken wollt, ist Saily einfach super praktisch. So, und wenn ihr Saily ausprobieren möchtet, dann schaut doch bitte einfach auch mal bei uns bei Tatort Krankenhaus in die Shownotes, denn mit unserem Code Krankenhaus bekommt ihr nochmal ordentlich Rabatt auf eure erste Bestellung. Probiert Saily aus, ihr werdet mir noch danken, wenn ihr ohne fette Rechnung wieder aus dem Urlaub kommt. Und damit starten wir dann jetzt in unseren heutigen Fall, Tatort Krankenhaus. Wenn Ärzte Fehler machen, mit dem Titel Ärzte sind die schwierigsten Patienten. Das ist ein bisschen provokant gewählt, zugegeben. Aber wenn unsere medizinischen Hörerinnen und Hörer hier sich mal so bei den Kollegen umschauen oder vielleicht mal in sich selbst hineinlauschen, möglicherweise ist da ja was dran. Also zumindest, Peter, behandeln sich Ärztinnen und Ärzte gerne selbst.
So heißt es zumindest. Und zwar nicht nur gelegentlich, sondern in großer Mehrheit. Also eine Studie unter deutschen Allgemeinmedizinern zeigte, dass nur 19% sich bei einem eigenen Hausarzt registriert haben lassen und 68% sich quasi selbst diagnostizieren und davon noch 60% sich selbst behandeln.
Ja, also ich sag mal so, wenn ich jetzt Automechatroniker wäre, dann würde ich jetzt auch als erstes mal selber unter die Motorhaube gucken.
Ja, ich glaube, das ist doch ein kleiner Unterschied zur Selbstbehandlung durch einen Mediziner.
Gut, kommt natürlich drauf an, was es vielleicht für Kleinigkeiten sind. Also ihr merkt schon, es ist auf jeden Fall ein besonderer Fall, den wir euch hier heute mitgebracht haben, bei dem ein Arzt Hilfe von Kollegen braucht. Ob er sie in ausreichendem Umfang bekommt, das werden wir jetzt hören. Es geht um Gerald. Er ist 55 Jahre alt, ein erfahrener Urologe, leitender Oberarzt in einem Klinikum in Nordrhein-Westfalen. Er ist bekannt für seine ruhige Hand, präzises Arbeiten und auch für ein sehr sensibles und gutes Gespür für die Patientinnen und Patienten. Er selbst hat bisher kaum ernsthafte Krankheiten gehabt und über seine eigene Gesundheit denkt er auch eher selten nach, bis zu diesem einen Sommersonntag im Juli. Der Tag beginnt sonnig und der Garten wartet. Gerald greift zu einem Fugenkratzer, um die Gehwege vom Unkraut zu befreien. Mit geübten Bewegungen arbeitet er konzentriert, doch ein Moment der Unachtsamkeit reicht. Der scharfe Rand des Werkzeugs rutscht ab und er schneidet sich in seinen rechten Daumen. Wie er das als Rechtshänder angestellt hat, das ist ihm auch nicht ganz klar, aber es ist passiert. Ein stechender Schmerz fährt durch den Finger, Blut tritt aus der Wunde. Gerald schaut auf seine Hand, testet sofort seine Reflexe, Bewegung und Sensibilität und alles scheint zunächst erhalten, aber er spürt sofort, diese Verletzung könnte ernsthafte Folgen haben. Seine Frau reagiert schnell und fährt ihn in die Notaufnahme des eigenen Klinikums, also da, wo er als leitender Oberarzt tätig ist. Die Situation ist ein bisschen merkwürdig für ihn, er kennt da jeden im Haus, seine Kollegen kennen ihn und jetzt ist er selbst der Patient. Ein Kollege untersucht ihn, es ist ein Unfallchirurg und auch er bestätigt keine motorischen oder sensiblen Ausfälle. Doch schon beim Gespräch wird klar, für die richtige Behandlung braucht es einen Handchirurgen. Im Haus ist keiner verfügbar, also wird Gerald in eine andere nahegelegene Klinik überwiesen. In dem aufgesuchten Krankenhaus empfängt ihn ein Orthopäde, der gerade in der Weiterbildung zum Handchirurgen steckt. Gerald beschreibt ihm genau, was passiert ist. Der Arzt untersucht den verletzten Daumen und diagnostiziert Eröffnung des Daumengrundgelenks mit Durchtrennung des radialen Seitenbandes.
Ja, das heißt übersetzt, sein Daumengelenk ist offen, die Haut und die Gelenkkapsel sind verletzt und das wichtige Seitenband auf der Außenseite ist leider komplett gerissen. Dieses Band stabilisiert den Daumen gegen seitliche Kräfte und verhindert, dass er wegknickt. Ohne dieses Band wird der Daumen instabil, Greifbewegungen sind eingeschränkt und die Feinmotorik leidet stark. Besonders für einen Chirurgen wie Gerald ist das gravierend, weil Präzision und Stabilität der Hand für jede Operation ja mitentscheidend sind.
Ja, und die Empfehlung ist klar, eine Operation ist notwendig, um die Stabilität des Gelenks wiederherzustellen. Gerald hat auch genaue Wünsche. Er wünscht sich eine Plexusanästhesie bei dieser Operation.
Ja, die Plexusanästhesie, das ist die gezielte Betäubung des gesamten Armes, bei der das Nervengeflecht, der sogenannte Plexus, ausgeschaltet wird. Diese Methode wird besonders bei Operationen an Hand, Unterarm oder Schulter häufig eingesetzt, ohne dass der ganze Körper in Vollnarkose versetzt werden muss. In vielen Kliniken wird sie bei über der Hälfte der passenden Fälle regelmäßig angewendet, bei Tausenden von Operationen pro Jahr.
Also das ist die Methode, die Gerald sich bei dem Eingriff an seinem Daumen wünscht. Der Chirurg möchte allerdings lieber mit der Handblock-Methode operieren. Also ein Handblock betäubt gezielt die drei Hauptnerven am Handgelenk. Also nur die Hand wird taub, im Gegensatz zu der Plexus-Methode, da wird ja der ganze Arm weitgehend lahmgelegt. Also hier bei der Handblock-Methode, da bleibt der Arm beweglich. Vorteil ist schnelle, zuverlässige Wirkung und sehr geringe Medikamentenmenge. Der Nachteil ist allerdings, bei diesem Eingriff ist keine große Blutleere möglich.
Ja. Zumindest nicht bei einem längeren Eingriff. Blutleere bedeutet nämlich, dass der Chirurg in einem übersichtlichen Operationsfeld ohne Blut arbeiten kann. Dafür kann kurzfristig die Arterie abgeklemmt werden und das eignet sich vor allem für kürzere, oberflächliche Eingriffe. Und dauert die Operation länger, kann der Patient Schmerzen im Arm bekommen, der ist ja nicht betäubt, und es kann zu Nervenschäden und Gewebeproblemen kommen. Aus dem Grund wird meist eine Plexusanästhesie gemacht. Diese betäubt, wie gesagt, den gesamten Arm und macht den Druck der Blutleere besser für den Patienten tolerierbar, weil nicht nur die Hand, sondern auch das ganze umliegende Gewebe schmerzfrei ist.
So, Gerald lässt sich allerdings vom Handblock überzeugen von dem Chirurgen. Er besteht aber darauf, dass eine Manschette gelegt wird, um eben in dieser Wunde dann im Operationsfeld für Blutleere zu sorgen. Der Chirurg beruhigt ihn, die OP beginnt, allerdings ohne Blutleere. Also es ist Blut immer wieder, das sich sammelt in dem Operationsfeld. Und schon während des Eingriffs spürt Gerald, dass die Situation sehr angespannt ist. Immer wieder muss der Chirurg Blutungen koagulieren. Also das heißt, die Blutgefäße werden durch Hitze gezielt verschlossen. Und damit die Sicht auf das verletzte Gelenk frei bleibt. Aus Geralds Sicht verläuft die OP irgendwie hektisch und unentspannt. Trotz allem gelingt der Abschluss der Operation. Gerald erhält einen Gips und detaillierte Anweisungen zur Nachsorge. In den folgenden Wochen bemerkt er, dass die Sensibilität im Daumen nicht zurückkehrt. Die Beweglichkeit bleibt stark eingeschränkt. Was folgt, ist eine intensive Physiotherapie und Ergotherapie, aber die zeigen auch nur teilweise Wirkung. Weitere Untersuchungen in spezialisierten Kliniken bringen dann eine ernüchternde Erkenntnis. Während der Operation wurde das radiale Gefäßnervenbündel verletzt, was jetzt zu einer dauerhaften Sensibilitätsstörung führt.
Ja, denn es sterben Nervenzellen ab. Das bedeutet dauerhafte Taubheitsgefühle und Einschränkungen der Greiffähigkeit. Und für Chirurgen ist das besonders gravierend, denn sie brauchen feinste Fingerfertigkeit für Operationen.
Ja, und für den Chirurgen Gerald ist das natürlich fatal. Anschließend konsultierte Handchirurgen zeigen sich überrascht, dass der Eingriff ohne Blutleere erfolgt ist, weil das bei solchen Operationen als Standard gilt. Eine operative Revision wird erst in Betracht gezogen, aber letztendlich dann doch nicht durchgeführt bzw. abgesagt, denn der Zustand bei Gerald bessert sich ganz langsam. Für Gerald ist der Schaden aber weit mehr als eine medizinische Komplikation. Du hast es ja gerade schon angesprochen, seine Arbeit als leitender Oberarzt und Operateur ist massiv beeinträchtigt. Wochenlang kann er keine eigenständigen Eingriffe durchführen. Auch der Bereitschaftsdienst ist für ihn unmöglich geworden. Gerald entschließt sich dann, rechtliche Schritte gegen die Klinik und den operierenden Arzt einzuleiten. Und sein Vorwurf? Der Eingriff sei nicht nach den allgemein anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaft durchgeführt worden. Soweit so ein Vorwurf. Wir werden schauen, ob er damit Recht behält. Denn es geht in eine ja, juristische Auseinandersetzung. Kurze Frage vorneweg, Peter. Ist das eigentlich hilfreich, wenn ein Mandant Arzt ist? Weil der bringt ja schon viel medizinisches Wissen mit, oder macht's das eher gerade schwieriger?
Ja, eine sehr, sehr gute Frage. Wir vertreten ja ausschließlich Patienten, aber Patienten, wir sprechen häufig drüber, kann jeder sein. Also auch ein Arzt oder Ärztin. Ja, es ist ein Stück weit hilfreich, aber nicht immer. Also wenn die Ärztin und der Arzt aus dem Fachbereich kommen, der betroffen ist, dann hilft es schon. Aber wenn jetzt beispielsweise ein Gynäkologe Mandant ist und es geht um die Versorgung einer Fraktur im Unterarmbereich, dann hat er auch kaum Kenntnisse. Vielleicht, wenn das Studium schon Jahrzehnte zurückliegt, dann ist er kaum wissender als jemand, der keine Medizin studiert hat. Aber das geben die Ärzte auch immer offen an und sagen, in dem Bereich kenne ich mich gar nicht aus. Und dann hilft es nicht wirklich weiter. Aber so was die Basis eines medizinischen Grundverständnisses anbelangt, ist es schon hilfreich, wenn ein Arzt als Mandant bei uns auftritt.
Also ohne jetzt im Vorhinein Gerald irgendwas vorwerfen zu wollen oder so, aber wie war er denn quasi als Mandant bei dir, wo er selber Arzt ist? Aber du hast ja auch gerade schon gesagt, da trifft Urologie auf Handchirurgie. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Aber wie ist er denn so aufgetreten?
Ja, ich kann mich an den Fall jetzt nicht mehr konkret erinnern, wie er im Auftreten war, aber so ganz generell gesprochen, gibt es Berufsgruppen, die problematischer sind? Ich will die jetzt nicht benennen, da kann jeder mal überlegen, wer das denn sein könnte, gilt auch nicht für alle, aber mitunter gibt es ein, zwei Berufsgruppen, die es dem Anwalt nicht immer leicht machen, die Interessen zu verfolgen. Dazu gehören die Mediziner in aller Regel eigentlich nicht, weil die wissen darum, dass auch in dem Bereich Fehler gemacht werden können und sind eigentlich eher positiv den Kolleginnen und Kollegen gegenüber eingestellt. Mhm. Aber wollen, was verständlich ist, was ja auch Sinn und Zweck meiner Arbeit als Patientenanwalt ist, das haftungsrechtlich überprüft haben wollen. Und das ist das Entscheidende. Also ich arbeite gerne mit Medizinern und auch den Assistenten in diesem Bereich zusammen.
Okay, jetzt wollen wir natürlich wissen, hat es da einen Fehler gegeben? Wurde ein Fehler bestätigt? Und auf welche Weise? Also habt ihr euch so geeinigt?
Nee, wir konnten uns hier nicht einigen. Wir mussten ins Klageverfahren übergehen, wie so häufig. Und wie nicht weniger häufig wurde da auch ein Gutachten eingeholt. Und der Sachverständige, der vom Gericht beauftragt worden ist, hatte da eine ganz, ganz klare Meinung. Und die hat er so formuliert und niedergeschrieben, indem er sagte, die Durchführung der Operation ohne Blutleere, du hast es angesprochen, entsprach nicht den geltenden Standards. Bei Verletzung des radialen Seitenbandes am Daumengrundgelenk liegt der speichenseitige Daumennerv in sehr großer Nähe. Und dieser ist, wir haben es auch angesprochen, von großer funktioneller Bedeutung. Deshalb ist es geboten, bestmögliche Übersicht über das Operationsfeld sicherzustellen. Und da, so der Sachverständige, sind zwei Hilfsmittel etabliert und gelten in der Handchirurgie als unabdingbar. Das ist einmal die Blutleere und das andere ist die Lupenbrille. Und der Sachverständige bestätigt, dass das gewählte Anästhesieverfahren, der Handblock, ebenfalls für den durchgeführten Eingriff nicht standardgemäß gewesen ist, da dieses Anästhesieverfahren eine Blutleere verunmöglicht, also nicht ermöglicht. Und nur extrem erfahrene Operateure, so er weiter, können sich überhaupt zutrauen, einen solchen Eingriff ohne Blutleere durchzuführen. Also das setzt jahrzehntelange Erfahrung voraus, wobei, so er weiter, dies dann auch nichts an der Tatsache ändern würde, dass kein Mensch eine geschlossene Oberarmblutleere über, wie hier im Fall, 21 Minuten erträgt. Das schafft keiner, so der Sachverständige, wenn nicht der komplette Arm betäubt ist.
Was so gewesen wäre, wenn es die Plexusanästhesie-Methode gewesen wäre.
Genau. Und bedeutsam ist in diesem Kontext auch, dass der Sachverständige die unbedingte Verwendung einer Lupenbrille, die wurde letztendlich auch nicht verwendet, und anspricht.
Also ich höre von der Lupenbrille hier gerade zum ersten Mal. Die ist ja von gerichtlicher und auch von klägerischer Seite im Vorfeld auch nicht angesprochen worden. Jetzt taucht sie auf.
Ja, vollkommen richtig. Es ist nicht immer möglich, alle möglichen Fehler im Rahmen einer Klageschrift zu benennen. Das gilt selbst dann, wenn im Vorfeld einer gerichtlichen Auseinandersetzung ein Gutachten eingeholt worden ist. Denn auch der da beauftragte Gutachter erkennt mitunter nicht immer alle maßgeblichen Vorhaltungen. Und daher regt der erfahrene Patientenanwalt im Prozess an, der Sachverständige möge sich mit allen in Betracht kommenden Behandlungsfehlern auseinandersetzen, auch wenn diese nicht Gegenstand des klägerischen Vortrags sind. Und da ist es so, im Regelfall übernehmen die Gerichte diese Anregung, so war es auch im Fall von Gerald. Es gibt aber auch Gerichte, die sagen, nein, das übernehmen wir nicht, weil das ist eine Beweisausforschung. Man muss schon konkret benennen, was falsch gemacht worden ist. Das ist aber nicht richtig. Das sind ganz wenige Gerichte, die das so machen und das ablehnen. Aber der Bundesgerichtshof hat selbst einmal vor einigen Jahren entschieden, dass man genau eine solche Anregung aussprechen darf, ohne dass das einer Beweisausforschung nahe kommt. Es gibt sogar Gerichte, die haben das in ihren vorformulierten Beweisbeschlüssen mit drin stehen. Beispielsweise das Landgericht Münster macht das immer sehr, sehr gut, dass der Sachverständige sich mit allen möglichen Behandlungsfehlern, auch wenn nicht vorgetragen, auseinandersetzen soll.
Das ist doch eine Top-Zusatzleistung.
Ja, das ist sehr, sehr gut, wie das Landgericht Münster das macht. Aber
ich habe noch kurz eine Frage. Darf das denn dann berücksichtigt werden? Also vielleicht war es ja ausschlaggebend, dass der diese Lupe nicht benutzt hat und deswegen das Feld auch nicht gut gesehen hat. Dadurch, dass das jetzt vorher überhaupt nicht auftauchte, von keiner Seite, sondern erst durch den Gutachter. Darf das denn jetzt benutzt werden in dem Fall? Oder steht das dann außen vor?
Ja, das ist gar nicht so selten, dass der Sachverständige noch irgendwas anbringt, was nicht vorgetragen worden ist, was sich erst ergeben hat durch vielleicht die Vernehmung der Zeugen oder was auch immer. Natürlich kann das alles verwendet werden.
Also dann klatschen sich alle an die Stirn und sagen,
Dankeschön. Genau, also manchmal ist das positiv so aus Patientensicht, manchmal aus Ärztesicht positiv, also es ist unterschiedlich. Und in dem Fall war es so, dass wir natürlich gesagt haben, ja, Lupenbrille, haben wir im Vorfeld nicht dran gedacht. Der Sachverständige, der außerrichtlich tätig war, hat da auch nicht dran gedacht. Und wir wussten es halt gar nicht, aber der Sachverständige im Gerichtsprozess hat es angesprochen. Wir haben uns natürlich dann darauf berufen, dass die auch nicht eingesetzt worden ist.
Wenn man es dann so serviert bekommt.
Ja, das war ein
Silbertablett.
So kann man es formulieren, ne? Oder ja, man bekommt da so einen Elfmeter hingelegt.
Oder so,
ja. Wir haben den dann auch entsprechend verwandelt und hatten natürlich jetzt hier gute Aussichten, einen vernünftigen Vergleich abzuschließen. Wir wollten jetzt kein Urteil ergehen lassen. Das war jetzt nicht das Ansinnen von Gerald, nochmal vielleicht in eine weitere Instanz zu gehen. Darum haben wir uns auf einen Vergleichsbetrag von 17.500 Euro verständigt. Es war ja so, dass er relativ schnell wieder einsatzfähig wurde und darum die Einkommensverluste überschaubar waren und auch sein Daumen war ja auch sehr schnell wieder einsetzbar, so dass er da nicht unter den gesundheitlichen Folgen sehr lange gelitten hat. Darum war das schon ein Vergleichsbetrag, der in Ordnung gewesen ist und den auch beide Seiten dann letztendlich angenommen haben.
Ist Gerald denn heute wirklich zu 100% wieder einsatzfähig und als Operateur tätig?
Ja, das ist er, sonst hätten wir den Vergleich nicht geschlossen. Also wenn er jetzt seinen Beruf nicht mehr hätte ausüben können, dann wären natürlich 17.500 Euro deutlich zu wenig gewesen. Also das war schon die Voraussetzung für die Annahme des Vergleichsbetrages.
Was hat denn eigentlich weiß man, was der Chirurg dazu gesagt hat? Ich meine, es gab ja jetzt von einem Kollegen, einem Arztkollegen, eine ganz klare Äußerung, einen Wunsch, wie er sich die OP vorstellt. Er sagt, ich mache das aber anders und ja, ich mache das mit Blutleere, hat er dann aber doch nicht. Also hat er mal irgendeine Erklärung dafür gegeben, warum er sich an die Wünsche zum Beispiel gar nicht gehalten hat oder einem ja auch ja entgegengehandelt hat?
Also ich habe mir das Protokoll der mündlichen Verhandlung nochmal angeschaut und da wurde er auch angehört. Und da war es so, dass er sich zugetraut hatte, das in dem Verfahren zu machen, wie es dann auch gewählt wird, also auf der Blutleere verzichtet hat. Er hat es wohl schon einige Male so gemacht. Das haben wir damit nicht wissen bestritten, weil wir waren nicht dabei. Ob das wirklich so gewesen ist, letztendlich spielt das auch keine Rolle, weil hier in dem Fall hätte es nicht so gemacht werden dürfen Und das hat der Sachverständige ihm dann auch in die Bücher geschrieben.
Also ein etwas anders gelagerter Fall heute, wenn ein Arzt selbst zum Patienten wird. Und wir wissen ja, uns hören viele aus dem medizinischen Bereich, auch Ärztinnen und Ärzte. Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht und möchtet an der Stelle dazu nochmal was loslassen. Dann sind wir ganz Ohr, schickt uns gerne eine Mail info@tatort-krankenhaus.de und über Instagram sind wir für euch natürlich auch immer erreichbar. Und wenn ihr nicht zu uns kommt, dann kommen wir eben bald zu euch auf die Bühne.
Genau, und zwar am 15. März sind wir im Kupfersaal in Leipzig und am 29. März in der Stadthalle in Reda-Wiedenbrück.
Und wir wollen euch ein ganz besonders spannendes Bühnenprogramm präsentieren. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch ein Ticket besorgt, überall da, wo man Tickets kaufen kann und wenn wir uns dann sehen und aufeinandertreffen. Bis dahin gibt's natürlich jede Woche eine neue Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Am nächsten Donnerstag eine neue. Und wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi. Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.